Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Das politische Chaos in Venezuela beschäftigt uns in dieser Podcast-Episode des Updates. Gibt's ja quasi zwei Präsidenten, Maduro und Guaido. Wir sprechen gleich über den vielleicht absichtlichen Fauxpas des US-Sicherheitsberaters Bolton, der über eine Kritzelei angedeutet hat, dass die USA Truppen in Richtung Venezuela schicken könnten. Und wir sprechen mit Carlos in Venezuela. Er ist 39, er lebt mittendrin im Chaos. Und was er erlebt und wie er einschätzt, wie es weitergeht, das hört ihr hier bei uns. Außerdem geht es um den Jagdschein. Heute startet die Hund und Jagd, das ist eine Messe in Dortmund. Ilka, du bist heute unser Jagdprofi, voll drin im Thema.
Genau. Ja, ich habe mir anlässlich dieser Jagdmesse mal angeschaut, warum eigentlich immer mehr junge Menschen und auch immer mehr Frauen den Jagdschein machen wollen und was das eigentlich bedeutet, einen Jagdschein zu machen. Also was man da braucht, was man darf, was man nicht und was man am Ende jagen kann und was nicht.
Und dann sprechen wir mit einer Gynäkologin über die Erweiterung des Werbeverbots. Paragraphen 219a bei der Abtreibung. Eine Gynäkologin, die angeklagt wurde, weil sie auf ihrer Website informiert hatte über Schwangerschaftsabbrüche, was sie dann bald wahrscheinlich darf.
Das sind ein bisschen zu viel Reglement, zu viel Vorschreibungen. Mir passt das nicht und das widerspricht sich, finde ich, mit einer freiheitlichen Informationsgesellschaft.
Der Podcast des Updates vom 29. Januar 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Seit rund 3 Wochen herrscht ein Machtkampf in Venezuela. Parlamentschef Guaido hat sich selbst zum Staatschef des Landes ausgerufen und fordert damit den amtierenden sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro heraus. Wie das ausgeht, das ist völlig ungewiss. Und auch das Ausland spielt hier eine nicht ganz unwichtige Rolle, die USA ganz vorne. Jetzt hat der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump Irritationen und Wirbel ausgelöst. Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was genau hat Bolton da gemacht?
Also gemacht hat er eigentlich nichts, aber er hatte bei einem Termin mit Journalisten eine gelbe Mappe dabei. Die klemmte so ganz locker unter seinem Arm und auf dieser Mappe stand gut sichtbar zu lesen 5000 Soldaten nach Kolumbien. Und da ging bei den Journalisten natürlich das Spekulationskarussell im Kopf los. Kolumbien ist ein Nachbarland von Venezuela und ein enger Verbündeter der USA. Und von dort aus könnten die USA also militärisch in den Konflikt in Venezuela eingreifen.
Okay, das wäre natürlich krass, aber was ist dran an dieser Spekulation?
Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Also im Weißen Haus, da heißt es auf Nachfrage wörtlich, wie der Präsident gesagt hat, es liegen alle Optionen auf dem Tisch. Aus dem US-Verteidigungsministerium klang es schon um einiges zurückhaltender. Also da hat ein Sprecher dem Sender CNN gesagt, es gäbe keine Pläne, Truppen nach Südamerika zu schicken.
Und was sagt Kolumbien dazu? Weil die sollten es ja eigentlich wissen, wenn irgendwelche Truppen in ihr Land kommen könnten demnächst.
Also eigentlich sollten die es wissen, aber die wissen gar nichts. Also da war man etwas überrascht und konnte sich diese Info auch nicht erklären. Und die kolumbianische Regierung hat aber nochmal betont, dass sie auf jeden Fall weiter mit den USA zusammenarbeitet, um zu erreichen, dass es endlich Wahlen in Venezuela gibt. Also Kolumbien ist ein entschiedener Gegner der sozialistischen Regierung in Venezuela und hat sich mit anderen lateinamerikanischen Ländern zur sogenannten Lima-Gruppe zusammengeschlossen. Und die unterstützt eben diesen selbsternannten Interimspräsidenten Guaido. Um noch mal ganz kurz auf diese Mappe mit dieser ominösen Info drauf zurückzukommen. Also ich glaube ja echt persönlich, dass dieser Sicherheitsberater Bolton, dass der einfach mal ein bisschen erschrecken wollte damit. Genauso wie sein Chef Donald Trump ist er ja auch nicht wirklich bekannt dafür, besonders diplomatisch zu sein und Fingerspitzengefühl zu haben.
Wir erinnern uns, mit Mexiko hat er sich ja auch ein bisschen wegen Venezuela verscherzt.
Ja, genau so ist es. Also die Mexikaner, die sind sauer, weil Bolton auf der Pressekonferenz auch eine Landkarte gezeigt hat, die unterschieden hat zwischen Ländern, die den sozialistischen venezolanischen Präsidenten unterstützen und denen, die gegen ihn sind. Und Mexiko war da als Unterstützer von Maduro eingezeichnet. Und das hat Mexiko, ja, ich würde sagen, ziemlich empört. Die mexikanische Botschafterin in den USA, die hat dann klargestellt, dass Mexiko neutral sei und eben auf eine friedliche Lösung hoffe.
Jetzt mal weg von Befindlichkeiten und Fingerspitzengefühl in der Politik, in der internationalen. Es gibt ja auch handfeste Entscheidungen. Die USA haben Sanktionen gegen Venezuela verhängt.
Ja, und zwar wollen die USA den staatlichen venezolanischen Ölkonzern sanktionieren. Dazu muss man wissen, die USA, die importieren auch richtig viel Öl aus Venezuela, vor allem für Unternehmen. Damit diese US-Unternehmen aber jetzt nicht unter den Sanktionen leiden, sollen sie weiter das Öl beziehen dürfen und auch dafür bezahlen. Das Geld soll aber nicht bei der venezolanischen Regierung landen, sondern auf Konten, die gesperrt sind.
Okay, und was soll das dann bringen?
Na, das soll bringen, also das hoffen die USA, dass der sozialistischen Regierung von Venezuela damit der Geldhahn zugedreht wird. Denn das Öl ist die wichtigste Einnahmequelle des Landes, also sie macht ungefähr 90% der Wirtschaft aus.
Okay, aber leiden dann nicht besonders wieder die Menschen in Venezuela darunter, wenn kein Geld mehr reinkommt ins Land?
Ja, da muss man aber auch sagen, die Bevölkerung, die leidet jetzt schon, weil die sozialistische Regierung totale Misswirtschaft betreibt. Also seit längerem mangelt es in dem Land an allem. Und viele werfen der Regierung vor, dass sie sich persönlich an den Einnahmen bereichert und die Venezolaner eben nichts davon haben. Und dementsprechend hat der selbsternannte Präsident Guaido die Sanktionen der USA eben jetzt auch begrüßt. Sein Gegenspieler, Präsident Maduro, der hat die Sanktionen erwartungsgemäß kritisiert und will jetzt juristisch dagegen vorgehen. Und dabei ist er auch nicht ganz allein, sondern er erhält Unterstützung von China und Russland. Also wir sehen hier auch, was für eine große Rolle das Ausland in diesem Konflikt spielt. Die USA auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite, die mischen hier kräftig mit. Russland sorgt sich auch, weil es Venezuela viel Geld geliehen hat und jetzt befürchten muss, dass es dieses Geld wegen der Sanktionen ja nicht zurückbekommt.
Venezuela, ein kleiner Konflikt, der riesengroß geworden ist, also ein internationaler Konflikt. Die USA haben Sanktionen gegen den staatlichen venezolanischen Ölkonzern verhängt und sie wollen damit die sozialistische Regierung des Landes in die Ecke treiben. Und dann eben die Geschichte mit John Bolton, dem US-Sicherheitsberater mit seiner ominösen Mappe.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Venezuela, da gibt es momentan zwei Präsidenten. Auf der einen Seite Nicolas Maduro, der bisherige Präsident, auf der anderen Juan Guaido, der Parlamentschef, der sich zum Interimspräsidenten erklärt hat. Welcher der Präsidenten wird sich durchsetzen? Maduro mit der Unterstützung des Militärs und den Großmächten China und Russland oder Guaido, den die Amerikaner unterstützen und einige andere westliche Regierungen. Die dramatischen Entwicklungen in Venezuela sorgen für viel Unklarheit von außen betrachtet, aber natürlich auch um Unsicherheit, immer mehr Unsicherheit innerhalb der Bevölkerung des Landes. Wie gehen die Menschen in Venezuela mit dieser chaotischen politischen Situation um? Ich habe eben kurz vor der Sendung mit Carlos sprechen können. Er lebt in Venezuela in der Stadt Mérida. 250.000 Menschen leben dort. Und ich habe ihn gefragt, Carlos, how about your everyday life at the moment? Wie ist es momentan in deinem Leben? How does the current situation affect you?
Right now I'm unemployed, so I'm searching for it by internet any kind of job opportunity, but I don't have any chance because I'm 39 years old. We don't have much opportunities in the street. People don't hire and persons always working in the street, you know, selling candies, and I don't know how to do. Because I have this support with my sister. She lives in the United States and she sent me dollars. So right now, it's very, very difficult for me, this situation, because prices of food and medicines and consultant with doctors, medical doctors, are very, very expensive.
Also Carlos ist momentan arbeitslos, hat keine Chancen auf einen Job. Er ist 39, er findet auch keinen Job. Er bekommt Geld aus den USA geschickt von seiner Schwester. How did you react when Juan Guaido proclaimed himself president? Were you surprised? Also warst du da überrascht, als sich Guaido Präsident genannt hat?
Yes, I was very, very surprised because I never seen before someone that has this chance to make this opposition in front of the face of Nicolas Maduro. I didn't realize that this happening for real. You know, I asked to my mother-in-law and to my wife, are you sure this is not a joke? This is a practical joke? No, it's happening, Carlos. What the fuck is this? I don't understand. I'm sorry for the bad word. I don't understand what's happening. So we're looking for our constitution and we read the article 233. And it's really explained what's happening. So it's very shocking for me, this, because we have two presidents, you know. One president, Nicolas Maduro, I don't support this guy, but he has the alliance with the military, you know, the army. We always reject about this guy, this Nicolas Maduro. He says he's our president. So what are we going to do? I asked my wife. We have two presidents. So it's very, very impressive.
Also, er konnte es nicht fassen und hat sogar mit seiner Familie in der Verfassung nachgelesen, ob sowas wirklich möglich ist, dass momentan tatsächlich dort zwei Präsidenten, ja, an der Macht kann man nicht sagen, aber unterwegs sind. Carlos, there's a lot of uncertainty regarding the political situation at the moment. In your opinion, what do you expect will happen? Will there be elections or will Maduro be able to hold on to power? Was glaubst du, wird passieren? Wird Maduro seine Macht erhalten können?
Kirsten, I want to be frank with you, okay? I want to be honest with you. Every person that I know support my word. I think that in the next few days, perhaps not this week, but the next week for sure, I think the United States Army is going to be here right now, right next in Colombia border, and they come to Venezuela. This is what I think is going to be happen. United States Army will support Guaido to get Maduro out of Venezuela. And I read the newspaper, I watch the TV, and everybody talk about this. No, it's not really happening. It's not possible. United States is not acceptable to come here. No, just really, really. I think they're going to be here for sure in a few days.
And this is also your hope. Und das ist deine Hoffnung.
No, how can I say? This is not my hope, but this is for sure the fact. I don't want to United States come here and repeat the same situation like Libya, you know, but with Muammar Gaddafi, several deaths, people, civil people dying in the street. But obviously, it doesn't matter my hope. This is a fact. United States Army is going to be here soon.
Also ihr habt es gehört, Carlos ist überzeugt davon, dass die USA Truppen schicken wird. Die Situation in Venezuela ist chaotischer denn je. Darüber haben wir mit Carlos gesprochen, einem Anhänger der Opposition in dem Land.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Willkommen bei Deutschlandfunk Nova zum Update. Update, was so viel heißt wie Aktualisierung oder aktualisieren, auf den neuesten Stand bringen. Warum wir uns dieses Wort Update heute ein bisschen genauer ansehen, ist, weil heute in Berlin der Anglizismus des Jahres gekürt worden ist. Wie ist das mit euch? Also stören euch so Anglizismen oder you don't care? Ob das viele Englisch im Deutschen jetzt nur den ein oder anderen nervt oder ob es vielleicht sogar unsere Sprache bedroht oder am Ende vielleicht unsere Sprache sogar auf angenehme Weise ein wenig pimpt. Damit hat sich unser Stefan Beuting beschäftigt.
Echt? Ja. Das ist ein Anglizismus? Also klar, Gender ist ein Anglizismus, aber Sternchen?
Aber klar ist das ein Anglizismus. Gender-Sternchen. Der Anglizismus des Jahres 2018.
Ach so, dieses, wenn das eingefügt wird, damit man es bei einem Wort zwischen beiden Geschlechtern unterscheiden kann, sozusagen.
Genau dafür ist das da. Ausgewählt hat ihn die Anglizismus des Jahres Jury um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic.
Angefangen haben wir ja vor fast 10 Jahren. Das ist jetzt das 9. Mal, dass wir das machen.
Anglizismen und Lehnwörter, das muss man wissen, die hatten kein gutes Standing. Man könnte auch sagen, die wurden ziemlich gebasht.
Damals war es noch so, dass die ganze öffentliche Diskussion um Lehnwörter und vor allem um englische Lehnwörter herum so extrem kulturpessimistisch und irgendwie so das, was ich damals sprachnörglerisch genannt habe, war.
Der Anglizismus war zu dieser Zeit, auf Deutsch gesagt, so ziemlich fucked up. Also startete Stefanovic eine Initiative, um zu zeigen, dass nicht alles, was Englisch ist, auch gleichzeitig evil sein muss.
Wenn da auch manchmal Albernheiten entstehen in so Entlehnungsprozessen, dann ist es doch die meiste Zeit so, dass sehr, sehr nützliche Dinge entlehnt werden und die Ausdruckskraft der Sprache eigentlich gestärkt wird durch Entlehnung. Und sowas kann man natürlich theoretisch viel erzählen. Da hört einem ja keiner zu. Und unsere Idee war, durch so eine Wörterwahl kann man das kristallisieren und dann hat man einen Tag im Jahr, da kann man mal drüber reden.
Und das tun wir auch. Gender-Sternchen. Gender ist ja gut geeignet, weil es in Abgrenzung zu Sex nicht das biologische Geschlecht meint, sondern das gesellschaftliche. Feiner unterscheiden. Ein Sternchen, das ist Deutsch mit Diminutiv. Das Ergebnis ist deutlich und verständlich und eine neue Wortkreation für etwas, was ja tatsächlich auch vor einiger Zeit erst entstanden ist. Soweit hat das also geklappt. Nun sind aber manche überzeugt, dass das mit dem Englisch und seinen Lehnwörtern ein schlimmes Ende nehmen wird. Der Linguist Wolfgang Klein sagt, Deutsch könnte in einiger Zeit ausgestorben sein. Der Schriftsteller Eugen Ruge kritisiert, dass in Großkonzernen völlig auf Englisch umgestellt werde und das kleine Mittagsgrüppchen englisch plaudernd durch den Prenzlauer Berg laufen. Zu wenig Besinnung auf unsere Muttersprache sei das. Schließlich habe Daimler den Sicherheitsluftsack entwickelt, den sie heute alle Airbag nennen. Stefanovic kennt die Kritik und sortiert erst einmal.
Also das eine ist Verwässerung, Sprachzerstörung, Angst vor einem kompletten Sprachverlust, also die Angst auch, dass die deutsche Sprache möglicherweise dadurch komplett verloren gehen könnte.
Von 200 bis 300 Jahren ist die Rede. Andere Sprachwissenschaftler und Stefanovic sehen das genau andersherum. Je offener eine Sprache für Einflüsse von außen, je dynamischer sie sich entwickelt, desto gesünder und zukunftsfähiger. Bestes Beispiel? Das Englisch selbst.
Durch die normannische Besatzung, dadurch, dass 500 Jahre lang der Adel dort Französisch gesprochen hat, ganz, ganz, ganz extrem, auf eine Art und Weise, wie wir es uns im Deutschen gar nicht vorstellen können, durch das Französische, nicht nur im Wortschatz, sondern auch in der Grammatik und in den Redewendungen und so weiter.
Empire, to govern, royal, alles aus dem Französischen übernommen. In der Justiz, to pardon, prison. In der Mode, coat, gown, robe, angefertigt durch den Tailor. Beim Essen Biscuit und Cream. Kunst, Beauty und Color. Architektur, Medizin. Und vieles, was nicht von den Franzosen stammt, haben noch zu früheren Zeiten die Wikinger eingeführt. Birth, Sister, Seat. Hat dem Englischen offensichtlich nicht geschadet.
Man könnte sagen, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich die englische Sprache heutzutage ist, dann hat es ihr wahrscheinlich sogar gut getan.
Einigen ist das zu viel. Andere merken es nicht oder sehen das als Bereicherung.
Ich finde es aber eigentlich nicht schlimm. Ich kann wahrscheinlich nicht ohne.
Für Anglizismuskritiker eine kleine Beruhigungspille. Die meisten von den neuen Lehnwörtern springen nur kurzfristig ein und bleiben gar nicht auf ewig. Am Anfang war nur der Shitstorm. Heute wird es je nachdem auch Empörungswelle genannt. Und jeder kann wählen, was im konkreten Fall besser passt. Bliebe die Frage, ob das in unserem Fall eine gute Idee war, das Update eben Update zu nennen.
Da hat sich bisher kein einfaches deutsches Wort herausgebildet, was in derselben Kürze diese Bedeutung vermitteln kann. Natürlich kann man das paraphrasieren, irgendwie umformulieren und beschreiben, was man damit meint. Aber das Update ist eben so ein, glaube ich, wirklich sehr, sehr nützliches Lehnwort. Und deshalb darf natürlich auch eine Sendung dann so heißen.
Update.
219a, 219a, diese drei Ziffern und der eine Buchstabe sind im vergangenen Jahr zu einer Art Kampfbegriff geworden. Die einen kämpfen für den Erhalt des Paragraphen, die anderen wollen ihn abschaffen. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche und das Werbeverbot rund um das Thema. Und heute hat die Große Koalition aus CDU und SPD ihre Einigung in diesem Streit um 219a vorgestellt. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team, was wird sich jetzt genau ändern?
Es wird eine klarere Unterscheidung zwischen Werbung und Information geben. Das sind diese beiden Begriffe, die wurden ja von den Gegnern und Befürwortern des Paragraphen immer in etwas unterschiedlicher Weise verwendet. Du erinnerst dich sicher, es gab ja diesen großen Prozess, in dem die Ärztin Christina Hähnel verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Website Informationen über Abtreibungen bereitgestellt hatte. Machen wir es mal an ihrem Beispiel. Sie hatte auf der Website angegeben, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbietet und Patientinnen konnten dann noch eine PDF mit weiteren Infos über den Eingriff anfordern. Nach dem alten Gesetz wurde das als Werbung eingestuft und sie muss 6.000 € Geldstrafe zahlen.
Und nach dem neuen Gesetz?
Nach dem neuen Gesetz dürfen Ärztinnen und Ärzte nun auf ihrer Website darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das ist also erlaubt. Das gilt jetzt als Information, nicht mehr als Werbung. Details über den Eingriff soll es dann aber bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geben. Dahin dürfen dann die Ärztinnen und Ärzte verlinken. Außerdem soll die Bundesärztekammer eine aktuelle Liste von Ärztinnen und Ärzten führen, die Abbrüche durchführen.
Dieser Gesetzeswortlaut der Koalition kommt so und so an, also geteilt. Gib uns da mal einen kleinen Überblick.
Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery nennt die Änderung einen tragfähigen Kompromiss. Christina Hähnel, die verurteilt ist, sagt aber zum Beispiel, dass sie die Änderung nur als einen sehr kleinen Schritt ansieht. Das hier sagt sie im DLF-Interview.
Wir Ärztinnen und Ärzte werden weiter als potenzielle Verbrecherinnen dargestellt, wenn wir Frauen sachlich und seriös informieren, was ich getan habe.
Außerdem wird natürlich weiterhin über die verpflichtenden Beratungsgespräche diskutiert. Also Frauen müssen sich ja vor einem Schwangerschaftsabbruch beraten lassen und dann dürfen sie ihn erst 3 Tage nach dieser Beratung durchführen lassen. Und das wird auch weiter diskutiert, dass die Abtreibung ja eine Straftat ist für Frauen und für die Ärztinnen. Das steht in Paragraph 218 so. Sie ist nur straffrei, wenn sie in den ersten 12 Monaten nach der Befruchtung durchgeführt wird.
Thema bei uns im Deutschlandfunk Nova Update, die Erweiterung des Paragraphen Paragraphen 219a Strafgesetzbuch, ein Kompromiss von Union und SPD. Das Ganze mag für viele ein Schritt in die richtige Richtung sein, Kritikern reicht das aber nicht. Dass Ärztinnen und Ärzte in Zukunft online informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten. Dr. Nora Saas, Gynäkologin aus Kassel, wurde vergangenen Sommer angeklagt, weil sie auf ihrer Webseite auch über Schwangerschaftsabbrüche informiert hat. Frau Saas, sind Sie jetzt mit diesem Kompromiss, mit diesem neuen Gesetzentwurf zufrieden?
Zufrieden kann ich nicht sagen. Es ist natürlich so, wir haben den ja erwartet. Also als der 5-Eckpunkte-Vorschlag vor Weihnachten gekommen ist, ist ja dort drin auch schon angekündigt worden, dass ein Gesetzentwurf noch im Januar vorgelegt wird. Die Zeit der Zeit dann ist eingehalten worden. Das finde ich erstmal erfreulich. Ich finde auch das Bemühen, eine Lösung zu finden, was man darin sieht, das wäre ja absurd, wenn ich das nicht begrüßen würde. Mhm. Und ich denke auch, es hat auch was mit unserem Engagement und auch der Stimmung, die man doch in der Bevölkerung spürt, die Anteilnahme zu dem Thema, welche Rolle Informationen heute spielen für Menschen, dass dem auch die Bundesregierung Rechnung trägt. Was man natürlich sieht, es ist ein Ringen, den 219a beibehalten zu wollen. Und für uns alle, die wir uns länger mit dem Thema beschäftigt, die wir betroffen sind, wissen wir natürlich die simple Abschaffung, die einfachste Lösung. Nun haben wir eine ganz, ganz spezielle gesetzliche Regelung in Deutschland, ja, die vielleicht, und da muss man jetzt natürlich noch abwarten, der liegt ja jetzt mal als Kabinettsentwurf vor, dann geht er ja auch erst noch im Bundestag und wird verabschiedet, da muss man gucken, ob er dann wirklich so bleibt, wie der Entwurf jetzt ist. Das können wir ja noch zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht sagen. Ne?
Aber nur noch mal ganz deutlich, er hätte gar nicht noch mehr verändert werden sollen aus Ihrer Sicht, sondern er gehört komplett abgeschafft.
Ja, sagen wir, die Abschaffung des Paragraphen, der ja zum einen von den Abtreibungsgegnern missbraucht wurde für ihre Zwecke oder instrumentalisiert wurde, die Schiene wäre natürlich einfacher und dann einfach das, was als Geist dahinter steckt, auch historisch, das ist, wie der von den Nazis eingeführt wurde, 33, um Ärzte auszugrenzen, um zu stigmatisieren, zu kriminalisieren. Das ist ein Geist, der weht in diesen Paragraphen drin in der modernen Zeit und der wäre am besten, wenn es den nicht mehr geben würde. Und ich denke, dass unser ganzes Schutzkonstrukt, was hier in der Bundesrepublik existiert, fällt nicht zusammen, wenn dieser Paragraph, den man in keinem anderen Land hat, wenn der nicht mehr wäre. Nun haben wir ihn aber und es wird jetzt eine Lösung geben. Und jetzt schaue ich natürlich anders drauf. Ich bin eine betroffene angeklagte Ärztin, eine der Angeklagten. Und da müssen Sie mir das jetzt nachsehen, dass es natürlich schon noch darum geht, okay, bietet jetzt diese reformierte Grundlage, wären wir dann jetzt freigesprochen oder beziehungsweise wird unser Verfahren eingestellt? Hm. Wie sieht es mit den anderen Betroffenen aus? Da ergeben sich natürlich Fragen. Wie sieht es mit unserer Website aus? Wir haben einen Eintrag mit Informationen. Wird er so akzeptiert? Ja, da sind jetzt viele Fragen, die ja ganz logischerweise da jetzt nicht en Detail ausgeführt sind, sodass wir das natürlich abwarten müssen, bis wir dann sagen können, ja, das finden wir gut, so damit können wir existieren. So weit sind wir natürlich jetzt nicht.
Es soll ja auch diese zentrale Liste geben mit Infos zu Ärzten, Krankenhäusern, anderen Einrichtungen, die Abbrüche vornehmen, plus Informationen zu den verschiedenen Methoden. Ihre Einschätzung, können sich Frauen dadurch in Zukunft umfassender informieren? Weil für mich klingt es einfach nur nach gleichen Angebote wie früher, jetzt aber mit toller Liste.
Ja, also ich denke auch nicht umfassender informieren. Also die Idee der Liste, das ist ja eine, die auch letztendlich keine neue ist. Die gibt es ja schon länger. Jetzt die zentrale Liste zu erstellen, da gibt es einfach viel Kritik dran und viele Bedenken. Die lebt natürlich davon, dass sie immer wieder erneuert ist und am besten abgedatet ist eigentlich, wenn jeder Arzt oder Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche macht, auf ihrer Website das auch lebendig hält sozusagen, ja, ob sich da alle auch beteiligen werden, das ist eine Kritik. Ne? Es gibt ja Bedenken, dass es wie eine schwarze Liste ist, die Abtreibungsgegner dann nur abarbeiten können. Also da gibt es viele Bedenken. Aber ich finde alles, was es Frauen einfacher macht, an Informationen zu kriegen, begrüßenswert. Und das sind ein bisschen zu viel Reglement, zu viel Vorschreibungen. Hm. Mir passt das nicht und das widerspricht sich, finde ich, mit einer freiheitlichen Informationsgesellschaft, ja, dass es da nun solche Einschränkungen gibt. Und wenn das tatsächlich so sein sollte, was wir ja noch nicht genau wissen, dass wir wirklich nur schreiben können, quasi, sie machen oder sie machen nicht, ja, und nicht einen Satz mehr, das ist auch nicht so, wie wir als Ärztinnen arbeiten, denn wir informieren natürlich Patientinnen, ja. Mhm. Also bei uns steht zum Beispiel, wir machen die Schwangerschaftsabbrüche operativ und medikamentös mit Mifepristone. Ist das schon zu viel Information oder nicht?
Die Kasseler Gynäkologin Dr. Nora Saas zur Erweiterung des Werbeverbots 2019 bei Abtreibungen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab heute in Dortmund. Jagd und Hund in der Messehalle. Das ist die größte Jagdmesse Europas. In der Halle wird zwar nicht gejagt, aber es gibt Jagdgewehre, es gibt Jagdkleidung, es gibt Jagd-Hund-Shows und ein Wild Wood Festival. Der Jäger- und Jägerinnen-Lifestyle wird also richtig, richtig gefeiert. Passt zum aktuellen Trend übrigens. Immer mehr Leute in Deutschland machen einen Jagdschein. Im vergangenen Jahr haben über 20.000 Menschen in den Kursen für die Jagdscheine gesessen. Es sind doppelt so viele wie noch vor etwa 10 Jahren. Und wir im Update-Team haben uns gefragt, wer einen solchen Schein macht und was das eigentlich heißt. Also hat man da eben schnell eine Prüfung gemacht und dann direkt eine Waffe bekommen oder wie sind da die Bedingungen? Ilka Knigge aus unserem Team hat dazu recherchiert. Also Ilka, wie sieht das denn für Menschen aus, die einen Jagdschein machen? Hauptsächlich Männer sind das oder wie sieht es aus?
Ja, es sind hauptsächlich Männer. Die Zahlen von 2018 zeigen aber auch, dass immer mehr junge Menschen einen Jagdschein machen und auch insgesamt immer mehr Frauen. Letztes Jahr waren unter den Jagdkursteilnehmenden fast ein Viertel Frauen. Das sind 20% mehr Frauen als vor 7 Jahren. Da springen dann auch schon die Messeaussteller von dieser Messe drauf an mit rosa Thermounterwäsche mit Tarnflecken und leichteren Waffen.
Und eine Frage, die sich da immer aufdrängt, warum machen Leute das?
Der Deutsche Jägerverband hat dazu 2011 mal eine Befragung unter Jungjägern gemacht. Der Verband, der wollte wissen, aus welchen Gründen die Leute diese Jägerprüfung machen wollen. Die Top 3 Gründe waren da, gerne in der Natur sein, das haben über 80% gesagt, Naturschutz anwenden und die Freude an der Jagd. Ich habe darüber mit Thorsten Reinwald vom Deutschen Jägerverband gesprochen. Der bildet Jägerinnen und Jäger aus. Und für ihn sind die Liebe zu Tieren und der Natur und das Jagen kein Widerspruch, weil er die Menschen als Teil des Kreislaufs sieht.
Manche Leute wollen uns weismachen, dass wir uns nicht einmischen dürfen in die Natur. Aber das machen wir doch jeden Tag. Also wenn ich mit dem Flieger Billigurlaub mache auf den Kanarischen Inseln oder zum Shoppen fliege nach New York, dann ist mein ökologischer Fußabdruck viel größer, als wenn ich als Jäger ein Reh erlege, das zubereite und esse.
Ums Essen geht es übrigens auch etwa 56% der befragten Jungjäger aus der Umfrage, die ich eben angesprochen hatte. Die haben angegeben, dass sie gerne wild essen. 41% sind aber auch zum Beispiel interessiert an Waffen und wollen deswegen einen Jagdschein haben.
Gut, wild esse ich auch gerne. Was muss ich denn machen, wenn ich so einen Jagdschein haben möchte?
Das ist ein recht aufwendiges Prozedere. Also man muss Theorie- und Praxisstunden nehmen und dafür so ungefähr 180 Stunden einplanen.
Boah.
In der Theorie, da gibt es dann 5 verschiedene Themenfelder. Lernst du beispielsweise, welche Tiere gejagt werden dürfen, welche nicht. Es geht um den Naturschutz, um Waffentechnik und Recht, aber auch zum Beispiel um Wildkrankheiten. Du musst als Jäger oder Jägerin ja erkennen können, ob das Tier, das du geschossen hast, überhaupt so essbar ist oder ob es eine Krankheit hat und dann lieber nicht gegessen werden sollte. Und dann gibt es auch noch Schießtraining. Und all das wird dann am Ende bei einer 3-tägigen Prüfung abgefragt, Theorie und Praxis. Dazu kommt dann noch, dass wenn du alle Prüfungen abgelegt hast, du dann zwar staatlich geprüfter Naturschützer bist, so nennt sich das, du deinen Jagdschein aber noch beantragen musst. Dafür wird dann dein Hintergrund geprüft, also du musst ein polizeiliches Führungszeugnis vorzeigen und danach wirst du dann als vertrauenswürdig eingestuft. Also dann darfst du den erst haben, das ist wohl relativ streng. Also wenn du zum Beispiel mal für ein Verkehrsdelikt verurteilt worden bist, kann das auch sein, dass du den Jagdschein nicht bekommst.
Gut, aber nehmen wir mal an, ich erfülle jetzt alle Kriterien, kann mir also auch eine Waffe kaufen. Kann ich dann überall jagen?
Nein, auch das nicht. Es gibt in Deutschland das sogenannte Reviersystem. Das heißt, dass die Gebiete, in denen gejagt werden kann, aufgeteilt sind in Reviere und die gehören dann dem Bund, einem Land oder einer Privatperson. Und da musst du dich dann quasi bewerben, sagt Thorsten Reinwald.
Also sie können dann zum Landesforst gehen oder privat eben zu jemandem, der gepachtet hat und fragen, ob sie mitjagen dürfen. Und der sagt dann, wenn er sie sympathisch findet, ja, natürlich, dann kriegen sie einen Begehungsschein. Und dann dürfen sie endlich jagen.
Heißt, es gibt schon sehr strenge Regeln.
Aber es gibt ja auch immer wieder riesige Diskussionen rund um die Jagd. Natur, Tierschutzorganisationen, die kritisieren oft, welche Tiere da gejagt werden. Zum Beispiel der Otter, ja, unterliegt dem Schutzstatus, gehört aber zu den jagbaren Arten. in Deutschland. Dann werden oft die Methoden diskutiert, mit denen gejagt wird. Wie sehen denn die Jäger das?
Viele Jäger beklagen so das Image, das sie durch diese Diskussion haben. Die sagen, dass es ihnen um den Naturschutz geht, dass es Ehrensache ist, dass die Tiere nicht leiden. Peter sieht das aber zum Beispiel anders. Die kritisieren ja vor allem Praktiken wie die Treibjagd, weil sie sagen, dass die Tiere dann unter Stress kommen bei dieser Treibjagd. Thorsten Reinwald sieht es anders.
Sie propagieren ja, dass jedes Individuum, das Gefühle haben könnte, ein Recht auf freie Entfaltung hat. Da frage ich aber dann nur, wie das wohl ist mit dem Reh, das gerade vom Wolf gefressen wird, wie das da mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit ist und dem Streben nach Glück. Wir haben die Aufgabe als Jäger, möglichst schmerzfrei und sofort zu töten. Und dem kommen wir auch nach.
Heißt, da kommen zwei sehr unterschiedliche Weltsichten aufeinander.
Aber durchaus spannend, mal so ein Einblick in die Jagd. Immer mehr Jagdscheine in Deutschland, dann auch noch diese Messe Jagd und Hund in Dortmund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.